Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wenn man, so wie ich, keine grundlegende und breite theologische Ausbildung genossen hat, dann kann es passieren, dass man seine Lieblingsthemen entwickelt. Also praktisch immer wieder über dieselben Dinge redet. Und wenn ich mein Predigen kritisch hinterfrage, und das tue ich eigentlich ständig, dann stelle ich fest, ja, bei mir ist es auch so. Von daher ist es eine gute Idee, dass die evangelische Kirche gesagt hat, dass es für jeden einen Vorschlag gemacht hat, für jeden Sonntag einen eigenen Predigttext zu machen. Das ist die sogenannte Perikopenordnung, die hat so um die 350 Texte und wiederholt sich alle 6 Jahre. Und der für heute vorgeschlagene Text ist auch der Text, über den ich heute predigen will. Und ja, er ist eine Herausforderung für mich oder wie man neudeutsch sagt, eine Challenge. Aber Challenge accepted. Der Text steht, wie Kai es schon gesagt hat, in Römer 8, die Verse 18 bis 25 und ich lese uns einfach mal nach Luther 2017. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Lebens. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ihr seht, das ist jetzt keiner von den ganz einfachen Texten und Luthers Übersetzung macht es an dieser Stelle auch nicht wirklich einfacher. Ich möchte uns 3 Punkte herausgreifen und mich so mit euch dem Text nähern und schauen, was er uns heute zu sagen hat. Erstens, Verzweiflung durch Vergänglichkeit. Zweitens, Hoffnung der neuen Welt. Und drittens, neuer Mut für unseren Weg. Erster Punkt, Verzweiflung durch Vergänglichkeit. Ja, es ist zum Verzweifeln. Wenn ich mich umschaue in der Welt, dann kann einem schon der Mut verlassen. Kai hat es gerade angedeutet, Krieg und Mord und unüberwindlicher Hass ist überall. Gerade einmal 1100 Kilometer entfernt von uns ist die Ukraine. Das ist in etwa so weit, wie man von Flensburg nach Salzburg fährt. Da tobt immer noch Krieg mit Hunderttausenden von Toten. Und es ist gerade mal einen Monat her, als diese verblendeten Menschen Israel angegriffen haben und Blutbäder unter Zivilisten und Unschuldigen angerichtet haben. Widerlich davon zu hören, dass diese Menschen sich mit ihren Gewalttaten brüsten und tatsächlich glauben, sie täten etwas Richtiges. Da erscheint einem die alltägliche Anfeindung in unseren sozialen Medien hierzulande fast schon als harmlos. Aber auch die ist es in keinem Fall. Und als wäre das alles nicht genug, sehen wir täglich die Auswirkungen des von uns initiierten Klimawandels. Vor kurzem war ich mit meiner Frau in Wismar und man sah überall noch die Sandsäcke liegen. Von diesem Ostsee-Hochwasser, dieser sogenannten Sturmflut, also da es keine Flut in der Ostsee gibt, spricht man eigentlich nicht von der Flut, aber gut. Im Ostsee-Sturmhochwasser. Und Wismar hat dabei noch Glück gehabt. Denn der Wind stand etwas günstiger für Wismar als für Flensburg in Eckernförde, wo die Schäden in die Millionenhöhe gegangen sind. Aber nun hat auch die Ostsee erlebt, was das Ahrtal schon kennt und die Wälder in Brandenburg fürchten. Die Veränderung des Klimas. Und das Schlimme daran ist, es wird nicht besser. Es wird eher schlimmer werden, denn der Meeresspiegel steigt weiter, die Temperaturen werden höher, Stürme werden heftiger und die Niederschläge fallen mal in Massen und mal gar nicht. Wenn Paulus schreibt, die Schöpfung seufzt und liegt in Wehen, dann sehe ich genau das vor mir. Eine Welt, die sich durch ihre Gier und ihre Sucht nach Luxus selbst zerstört. Die Schöpfung leidet vor unseren Augen und schlimmer noch durch unser Handeln. Dabei war die Bewahrung der Schöpfung eigentlich Auftrag von Gott. Denn Untertan machen, wie es im Schöpfungsbericht so schön steht, heißt ja nicht zerstören oder auszusaugen, bis nichts mehr da ist. Untertan machen heißt, sich zu kümmern. Heißt zu pflegen und zu hegen und bedeutet, das Schöpfungswort Gottes fortzusetzen. Aber wir wussten es besser. Wir wissen ja alle, was richtig und was falsch ist. Und deshalb sind wir eine gefallene Welt. Eine Welt, die eben selbst Gott sein will. Die nicht auf das hören will, was Gott uns an guter Ordnung gegeben hat. Und Vergänglichkeit ist der Preis dafür. Dass wir wissen wollten, was richtig und was falsch ist. So finden wir es jedenfalls in der Erzählung von der Vertreibung aus dem Garten Eden. Ich bin jetzt kein Freund der sogenannten Erbsünde. Also, dass wir alle quasi pauschal schuldig sind, weil Eva und Adam vom Baum der Erkenntnis genascht haben. Das ist mir zu pauschal und zu simpel. Aber mir ist eines wichtig an dieser Geschichte, dass wir immer glauben, wir wüssten, was gut und richtig ist. Und dass wir eben damit Probleme erzeugen, die wir ohne dem nicht hätten. Während der industriellen Revolution zum Beispiel hielten wir es für eine super Idee, Kohle zu verbrennen, in großen Mengen, um Energie für den Fortschritt zu haben. Obwohl wir in dieser Zeit, genau genommen schon 1824, bereits erkannten, dass CO2 in der Luft den Planeten erst warm hält und ihn zu dem lebenswerten Ort macht, den wir heute haben. Mehr CO2 könnte also dieselben Auswirkungen haben wie eine dickere Decke. Es wird dann wärmer. Aber egal, Hauptsache die Dampfmaschinen laufen und es wird für einige und im Laufe der industriellen Revolution später fast für alle bequemer und schöner und wärmer. Wir glaubten, dass wir richtig handeln. Und auch später noch, selbst bei der Entfesselung des Atoms ab den 60ern, an das sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern kann, hätten wir es besser wissen können. Denn wir haben ja mit der Atomkraft nicht nur Unmengen an Energie erzeugt, sondern auch nicht sichtbare tödliche Strahlung. Und das eben nicht nur für den Moment, sondern für Tausende und Abertausende von Jahren. Wir dachten vor 60 Jahren, das ist so eine super Idee. Heute wissen wir immer noch nicht, wohin mit dem Atommüll. Dennoch glauben manche, wir sollten noch mehr davon produzieren, weil es ist doch sauber. Ich habe keine Ahnung, was die Menschen der Zukunft über uns sagen und denken werden. Dennoch auch wir müssen tun, was wir für richtig und gut halten. Energie nicht zu verschwenden, sondern bestmöglich auszunutzen, Sonne und Wind zu nutzen, ihre Energie zu speichern und zu verteilen, wenn es Not tut. All das wissen wir. Nur die Veränderung fällt uns schwer. Es ist wie bei einer Geburt, und wir liegen alle in den Wehen. Wenn Paulus von den Wehen der Schöpfung spricht, meint er natürlich nicht explizit den Klimawandel oder unsere Probleme mit dem Einstieg in erneuerbare Energien. Er meint vor allem, dass die Schöpfung leidet und dass dieses Leiden den Anfang einer neuen Hoffnung in sich trägt, der Hoffnung auf Erlösen, Lösung und das Kommen einer neuen Welt. Also kommen wir zum zweiten Punkt. Hoffnung auf die neue Welt. Als vor 500 Jahren, ich habe heute irgendwie den Geschichtsfreak gegessen, als vor 500 Jahren die Europäer den amerikanischen Kontinent wiederentdeckten, nannte man dies die neue Welt. Ein Ort, der Hoffnung machte. Ein Ort, an dem alles möglich zu sein schien. In den USA bekam das sogar einen eigenen Namen, der amerikanische Traum. Leitstern und Ziel von Millionen Menschen, denen es im alten Europa nicht gut ging. Die sich nach Freiheit sehnten und Mitbestimmung, den wirtschaftlichen Erfolg suchten und über ihr Leben selbst bestimmen wollten. Mit dem amerikanischen Wort Liberty ist beides verbunden. Selbstbestimmtheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Also die Freiheit von Knechtschaft, wie Paulus es nennt. Gut, in unserer gefallenen Welt haben manche in den USA aus dem Begriff Liberty die Freiheit auf Waffenbesitz isoliert und mit dem Recht verbunden, andere zu verletzen oder gar zu töten, wenn dies ihre eigenen Freiheiten einschränkt. Dass dies nicht in Gottes Sinne ist, wissen wir aus der Bergpredigt. Ein Abschnitt der Bibel, der von einzelnen sogenannten Evangelikalen in den USA als zu links abgelehnt wird und deswegen eigentlich gestrichen werden müsste aus der Bibel. Wir sind also so weit in unserem Wissen, was richtig und was falsch ist, dass wir Jesu eigenen Worte verdrehen und verbieten wollten. Doch ich schweife ab, sorry, aber diese Geschichte schockiert mich wirklich. Es geht Paulus natürlich um etwas anderes. Es geht um die Freiheit von der Vergänglichkeit, also das ewige Leben in Gottes neuer Welt. Was wäre das für eine Welt? Was wäre das für eine Welt, in der wir für alles Zeit haben? Wir Gespräche führen könnten, ohne auf die Uhr sehen zu müssen, Zeit haben, alle Bücher zu lesen, die man schon immer lesen wollte, überall hin auf der Welt zu reisen, weil man hat Zeit. Man kann jeden Tag mit einem Lächeln beginnen. Denn auch das Altern wäre irgendwie vorbei. Jeden Tag nehme ich das persönlich für mich wahr, das Vergehen der Zeit. Meine Vergänglichkeit kündigt sich an. Nicht nur in grauer werdenden Haaren oder weniger oder in Schmerzen in den Muskeln und Knochen. Nein, die Uhr tickt für mich, ich weiß das. Und es ist nur noch eine Frage von, wenn es gut geht, wenigen Jahrzehnten, bis sie abgelaufen ist. Doch glauben wir wirklich, dass hier Hoffnung für uns besteht? Haben wir den Geist der Erstlingsgabe, wie Paulus es formuliert? Eine Erstlingsgabe meint, so ganz am Rande, meint die erste Ernte, die ein neues Jahr bringt. In Israel ist dieser Begriff fest mit dem ersten Erntedankfest 50 Tage nach dem Passafest verbunden. Wir feiern dann Pfingsten, also genau die Ausschüttung des Heiligen Geistes, denn es ist ja der Geist Gottes, der die Hoffnung in uns weckt und wach hält. Ein Geschenk an uns, dass uns diese Zeit der Mühsal und der Vergänglichkeit erträglich machen kann. Der Geist Gottes bewirkt in uns, dass wir die Hoffnung auf die neue Welt haben. Deswegen die Erstlingsgabe. Die weitere Ernte kommt noch. Nur, worauf hoffen wir konkret? Oft haben wir vielleicht diese Vorstellung von der kommenden Welt, dass wir dann durchgeistigt und körperfrei sind, reine Seelen vielleicht in weiß gekleidet, die den ganzen Tag Lobpreis auf Gott ausbringen. Wer die Geschichte vom Münchner im Himmel kennt, weiß vielleicht, was ich meine. Wir sitzen auf Wolken und singen Halleluja zur Hafenmusik. Nichts gegen diese schöne Vorstellung vom Himmel, nur für mich persönlich. Ganz ehrlich, das fühlt für mich sich immer so ein bisschen langweilig an. Und ich kann es sehr gut verstehen, dass der Münchner, ja, in dieser Geschichte auf seinem Botengang auf die Erde in einem Biergarten bleibt und seinen himmlischen Auftrag vergisst. Also wenn wir diese Vorstellung vom Himmel haben und uns das ein bisschen ängstigt, weil es langweilig ist, dann sei uns gesagt, das ist auch nicht alles. Ja, denn die neue Welt Gottes wird nicht nur aus einen neuen Himmel haben, sondern auch eine neue Erde. Eine Erde, auf der Gewalt, Neid, Missgunst und vor allem Vergänglichkeit keine Rolle mehr spielt. Das Lamm wird beim Wolf liegen und der Löwe wird Gras fressen, wie das Rind. So schreibt es Jesaja. Niemand fügt dem anderen ein Leid zu. So wird es uns beschrieben. Guido Baltes, der Marburger Theologe, der auch schon mal hier war, führt in seinem Buch Jesus der Jude dazu Folgendes aus. Die Bibel beschreibt etwas ganz anderes. Sie beschreibt eine neue Schöpfung, die aus Himmel und Erde besteht, so wie unsere jetzige Welt. Für Gott ist Materie nicht zweitrangig, sondern wertvoll. Weil er die Welt liebt, wird er eine neue Welt schaffen, in der es Blumen und Bäume und Tiere, Flüsse und Früchte gibt. Die Schöpfung ist etwas Gutes, auch wenn sie vergänglich ist. Und in der kommenden Welt wird es deshalb eine neue Schöpfung geben, in der alles Gute aus dieser Schöpfung wieder neu erschaffen wird. Und das, meine lieben Freunde, das ist eine Hoffnung, das ist die Hoffnung, auf die wir zugehen. Gottes neue Welt. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Neuer Mut für unseren Weg. Oder mit anderen Worten, was macht das mit uns? Wie sagt Rainer Kolb immer so schön, und ich freue mich immer darauf, wenn ich das sagen darf, Mut gefasst und tapfer weiter. Und mir macht dieser Gedanke auch wirklich Mut, dass ich auferstehen werde, nicht nur im Geist, sondern auch mit meinem Körper. Ganz ähnlich wie Lazarus oder Jesus selbst. Und das in einer Welt, in der Kinder nicht vor ihrer Zeit sterben und Vergänglichkeit keine Rolle spielt. Eine Welt, die eben nicht gefallen ist, sondern erfüllt ist. Doch was machen wir bis dahin? Was machen wir im Heute, im Diesseits? Denn wenn Gott sowieso eine neue Welt schafft, dann müssen wir ja gar nichts tun, oder? Ja, diese neue Welt wird von Gott allein neu geschaffen. Aber das ist natürlich kein Grund für uns, die Hände in den Schoß zu legen und dieser Welt beim Leiden zuzusehen. Wir können trotzdem etwas tun. Was ist denn unser Auftrag in einer gefallenen und vergehenden Welt? Drei Dinge fallen mir spontan ein. Erstens, Hoffnung und Freude verbreiten. Optimistisch zu bleiben und nicht aufzugeben, das ist wichtiger denn je. Gott ist ein Gott des positiven Schaffens, des Konstruktiven und nicht des Liegenlassens und Aufgebens. Von daher tragen wir Hoffnung in unserem Herzen und auf unserer Zunge. Lassen wir nicht zu, dass die Menschen sich und andere aufgeben, sondern reden wir zum Guten und gestalten mit. Sondern wir uns nicht ab, sondern lasst uns präsent sein mit unserem Glauben und der Hoffnung, die uns erfüllt. Zweiter Punkt. Gutes tun. Helfen wir da, wo wir können. Seien wir barmherzige Samariter, die sich auch um den Unbekannten am Straßenrand kümmern. Geben wir ab von unserem Wohlstand und engagieren wir uns bei denen, die Not haben. Der Glaube an Christus wird nirgendwo so deutlich und echt wie in der Hilfe für den Kranken, den Gefangenen und den Armen. Im diakonischen Handeln liegt die Zukunft der Kirche. Drittens, der Vergänglichkeit unserer Welt entgegenwirken. Unser Auftrag zur Bewahrung hat sich nicht geändert. Und Gott ist Materie wichtig. So wichtig, dass er die Welt, die Erde und den Himmel nicht einfach so aufgibt und zur Tagesordnung einer neuen Welt übergeht. Nein, wir haben seinen Auftrag für das Hier und Jetzt. Den Zeitpunkt für das Neue bestimmt er ganz allein. Lasst uns also mit gutem Beispiel vorangehen und tun, was richtig und hilfreich ist, um Schöpfung und Geschöpf zu bewahren. Lasst uns Insektenhotels bauen, Ökostrom beziehen, LEDs einbauen, Wasser sparen, Sonnenkollektoren auf Dächer legen und jeden Tag neu überlegen, was wir noch alles tun können. Denn wir müssen noch mehr tun, damit es nicht für viele viel schlimmer wird. Wisst ihr, in letzter Zeit war ich ab und an etwas betrübt, wenn ich an meinen persönlichen CO2-Fußabdruck gedacht habe. Vielleicht habt ihr das schon mal ausprobiert, man kann sich da ausrechnen lassen, was für einen persönlichen CO2-Fußabdruck man hat. Und am Ende bekommt man nochmal das aufgelegt, was man als Mensch, der in Deutschland lebt, sowieso noch hat. Also was die ganze Gesellschaft produziert und dann auf einen umgelegt wird. Davon werden meine Bemühungen überladen. Obschon wir daheim so viel CO2 eingespart haben, werden wir von den allgemeinen Lasten überlagert. Doch ich will nicht aufgeben, sondern vielmehr will ich mich auch zu Wort melden und auch demokratisch einfordern, dass Politik und Wirtschaft sich neu ausrichten, damit Gottes gute Schöpfung nicht zerbrochen wird aus eitler Gewinnsucht, sondern dass seine Geschöpfe eine Chance zum Leben haben. Ich komme zum Schluss. Wir haben Hoffnung. Gott beschenkt uns nicht nur mit seinem Geist, sondern wir können der Zukunft getrost entgegengehen. Uns erwartet eine wahrhaft bessere Welt, in der wirklich alles gut wird. Weil das so ist, wollen wir den Menschen heute schon Mut zusprechen. Wir wollen nicht aufhören, etwas davon zu zeigen, wie es in Gottes neuer Welt zugeht. Als Schlusswort möchte ich eine Predigt zu diesem Predigttext zitieren von Professor Dr. Wolfgang Vögeler aus Heidelberg. Wer sich umdreht und den Blick wechselt und plötzlich aus der beschwerlichen Vergangenheit in die Zukunft des Reiches Gottes blickt, der erhält das kleine, zerbrechliche Geschenk der Hoffnung. Mehr nicht. Mehr nicht. Aber in dieser Hoffnung ruht die Aussicht auf die Ewigkeit. Unsere Hoffnung richtet sich auf den Frieden Gottes. Auf ihn hoffen wir. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.